musikjournalistisches Radio, ja, ich liebe es. Ich habe es geliebt als Zwölfjähriger, als ich anfing mit meiner Mutter Musikradio zu hören, die immer Musikradio hörte, und dann war ich dabei und wurde dann selbst zum Fan und hörte in meinem Zimmer Musiksendungen, und wenn eine Moderatorin in der Lage war, mir nicht nur Musik nahezubringen, sondern ihr Gefühl zu der Musik vielleicht oder eine Story, das fand ich immer als total beglückend, aber natürlich Horizont erweitern sowieso.
Moin Moin Hamburg!
Ja, es ist Liebe. Ich kann's verstehen, mir geht's ähnlich. Aber bevor wir weiter mit dem Byte-FM-Gründer und Geschäftsführer Ruben Jonas Schnell über das und seinen Weg ins Radio schnacken, möchte ich euch erst einmal mit einem herzlichen Moin begrüßen. Ihr hört die neue Folge vom Podcast vom Hamburger. Das ist eine ausgezeichnete Wahl, denn hier lernt ihr die Leute kennen, die Hamburg so besonders machen. Wer uns noch nicht kennt, hier kommt eine Kurzeinführung. Dieser Podcast ist Teil der Hamburger Familie. Das großformatige Coffee Table Magazin erscheint viermal im Jahr mit besten Fotos, pointierten Texten und ganz viel Hamburg-Liebe. Und das schon seit über 10 Jahren. Ich bin Regine Marx, freie Autorin beim Hamburger und Podcasterin aus Hamburg. Und ich habe die große Freude, in dieser Folge Ruben Jonas Schnell zu treffen. Der Hamburger LeserInnen dürfte der Name bekannt vorkommen. Mein Kollege Jörg Fingerhut hat den Journalist und Radiomoderator für die Magazinausgabe Nummer 55 porträtiert. Für diesen Podcast habe ich ihn in seinem Sender Byte FM im Hamburger Medienbunker besucht. Ein Träumchen, komfortabler als in einem Studio, kann man einen Podcast rein soundtechnisch eigentlich kaum aufnehmen. Ich war trotzdem ein bisschen aufgeregt, als ich mit meinem Equipment dort aufschlug. Immerhin ist Ruben ein erfahrener Radiojournalist. Aber ich war auch neugierig, wie Ruben so tickt, wie er überhaupt auf die Idee gekommen ist, einen eigenen Sender zu gründen und was er sich für sein Baby wünscht. So viele Fragen, so viele tolle Antworten. Viel Spaß beim Hören. Ruben Jonas Schnell. Hast du heute Morgen schon Musik gehört?
Nee, tatsächlich nicht. Meine Tochter hat Magen-Darm-Grippe und heute war keine Musik angesagt. Zumindest keine, die man produziert.
Bist du einer, der mit Radio sonst aufsteht?
Auf jeden Fall, ja.
Kannst du Formatradio noch ertragen?
Habe ich nie gehört, konnte ich nie. Habe ich, also in Wahrheit ist das nicht und war nie Teil meines Lebens, weil ich es nie auch nur minutenlang ertragen konnte.
Du bist Geschäftsführer und Gründer von Byte FM, was ja eine Gegenmaßnahme, wenn man so will, zum Formatradio ist. Also Byte FM ist beheimatet im Medienbunker. Über uns entsteht gerade ein neues Hotel.
Und unter anderem und wohl ja auch eine Begrünung und ein Park, so heißt es. Mal gucken.
Viel Transformation, und mittendrin im vierten Stock seid ihr und macht hier Musik, also guten, musikjournalistisch begabten, geleiteten, kuratiertes Radio. Da habe ich mich verlaufen in meinem eigenen Satz. Ihr macht hier musikjournalistisch kuratiertes Radio.
Genau das, seit 2008.
Seit 2008. Wie viele Leute seid ihr hier?
Also die Anzahl der Leute, die bei Byte FM mitmachen, ein bisschen mehr als 100. Hier im engen Team, das dafür sorgt, dass die Sendungen, die möglicherweise auch in Homestudios in Frankfurt oder Köln oder Berlin aufgenommen werden, dass all das ausgestrahlt wird. Hier im engen Team sind wir 15 bis 20.
Am Anfang habe ich gelesen, im Artikel meines Kollegen Jörg, dass das Ganze ehrenamtlich war. Und da habe ich mich gefragt, wie ist denn heute?
Heute ist es so nicht mehr. Also wir haben gestartet, ohne Geld zu haben eigentlich. Wir hatten einen Sponsor, die Firma Panasonic, die an uns und die Idee geglaubt hat und die uns ein bisschen Geld gegeben hat, was nötig war, um den Laden überhaupt zu starten, um Miete zu bezahlen, um die Server zu bezahlen und so. Aber wir alle, die gearbeitet haben, haben nichts verdient, und Geld zu verdienen war auch ursprünglich nicht der Anspruch. Überhaupt haben wir das ganze Projekt sehr viel kleiner gedacht, als es dann geworden ist. Und als wir dann im Januar 2008 an den Start gegangen sind, war schnell klar, dass wir professioneller aufgeschlagen sind und auch sein würden als ursprünglich gedacht, und somit entstand dann doch relativ bald das Bedürfnis, die Leute, die hier dann in Vollzeit auch gearbeitet haben, um den Apparat zu bedienen, so zu entlohnen, dass sie irgendwie davon leben können. Und das können wir tatsächlich in dieser Form erst seit einigen Jahren.
Aber was für eine Entwicklung. Du hast gesagt, ihr habt angefangen und es ist dann überraschend groß geworden. Was war denn die Anfangsidee oder beginnen wir noch früher? Wie kam es überhaupt zu dieser Idee?
Also ich mache musikjournalistisches Radio seit Mitte der 90er, nee, seit den Anfang der 90er Jahre. Früher mal bei so einem Bürgerradio in Freiburg und dann öffentlich-rechtlich in Deutschland, auch für verschiedene Sender. Ich habe das immer geliebt und dachte, ach, es wäre doch toll, eine Plattform zu haben, auf der rund um die Uhr musikjournalistische Sendungen laufen. Und weiß noch, das war irgendwie Anfang 2007, saß ich im Zug und habe, glaube ich, weiß nicht, ob es ein Magazin von der Bahn war oder, nee, kann eigentlich nicht sein. Wahrscheinlich war es ein Musikmagazin und las von Sendungen in Bürgerradios, so wie das, für das ich selbst mal gearbeitet habe, wo Leute unentgeltlich ihre Sendungen produzieren mit Liebe. Und die sind mal super und mal auch nur so okay. Und ich dachte, es wäre doch toll, wenn man die tollen Sendungen bündeln würde auf so einer Plattform und das dann in Schleife nachträglich ausstrahlen würde. Das war die ursprüngliche Idee. Und dann habe ich mit Freunden und KollegInnen gesprochen, die professionell Radio machen. Und allen, die ich gesprochen habe, allen, denen ich von der Idee erzählt habe, die waren so begeistert und haben gesagt, ach, oh, toll, wenn du das machst, dann will ich dabei sein und gebe dir Sendungen, aber nicht als recyceltes Programm, sondern dann will ich dafür auch produzieren. Geld brauchen wir nicht, aber nee, komm. Und so wurde es dann irgendwie was Richtiges. Und dann brauchten wir auch ein Studio. Das war ursprünglich gar nicht so gedacht. Und dann fanden wir dieses Studio hier im Bunker, beziehungsweise machten ein Studio aus Räumen, die vorher mal für ganz andere Sachen genutzt worden waren. Vorher war hier, glaube ich, eine Modelagentur drin und dann bauten wir das um und hatten dann Mischpult und konnten senden und hatten dann auch Bands ganz schnell zu Gast und auf einmal war es ein Sender, der dann auch live und in Echtzeit Programm produzierte.
Was ist denn dieser zündende Funke, dass Menschen sagen, ich brauche erstmal kein Geld, ich mache das hier, weil ich es toll finde. Wo ist denn dieser zündende Funke bei dieser Idee? Was glaubst du?
Also was mich an der Idee nach wie vor begeistert, das kann ich sagen, sage ich dir auch gleich, aber im Grunde genommen ist das doch die Motivation zunächst mal für alles, was man toll findet. Man findet irgendwas toll und macht es, bastelt, strickt, guckt Fernsehen von mir aus, ohne Geld dafür zu bekommen. Und genauso haben wir dieses Projekt konzipiert. Hey, ein Radiosender, der gehört wird und der das macht, was wir meinten, was in Deutschland fehlt, nämlich ein Musikprogramm rund um die Uhr. Also ein Gedanke, den ich auch in der Gegenwart immer noch häufig formuliere, was wir uns gewünscht haben, und ich glaube, in Teilen geht das in Erfüllung. Tolle Bands aus Wanne-Eickel, Berlin oder auch Tokio und New York kommen nach Hamburg und spielen vor 12 Leuten. Und ein Sender, der dieses Programm, solche Musik abbildet, sorgt dafür, dass da nicht 12 da sind, sondern vielleicht 120. Das ist doch traumhaft, macht Spaß. Und Radio machen, Musikradio machen, macht mir Spaß, war immer mein Berufswunsch, war immer mein Hobby zunächst mal. Und dann das so auf die Beine zu stellen, dass es so klingt, wie man selbst findet, dass es klingen muss, da war Geld erstmal nicht wichtig. Aber es war natürlich nötig für alle, die beteiligt waren, dass man Jobs hatte, die einem den Lebensunterhalt bezahlten. Und dann hatte ich damals einen Job als freier Journalist, unter anderem für den NDR, und war wirtschaftlich insofern unabhängig und konnte hier sehr, sehr viel Zeit investieren, ohne dafür Geld zu bekommen.
Heute machst du nur das hier?
Ja.
Das erfüllt einen, glaube ich, auch rein zeitlich, oder?
Ja.
Jenseits der emotionalen Ebene, glaube ich, ist das hier ein Vollzeitjob.
Ja, also ich wünschte, ich hätte zwei Leben gleichzeitig. Also auch, weil es tatsächlich, inzwischen denke ich manchmal, eigentlich wäre es vielleicht auch für den Sender gut, wenn ich nur Geschäftsführer wäre und nur die Strippen ziehe und Kooperationen vielleicht vereinbare und solche Gespräche führe wie dieses. Aber ich moderiere ja auch und mache auch das natürlich nach wie vor sehr gerne. Und beides kostet Zeit und ja, also es füllt auch zeitlich sehr aus.
Was moderierst du gerade? Welche Sendung?
Also eine Sendung, wir sind ja 2008 als Webradio gestartet. Seit 2022, Januar, senden wir in Hamburg auf UKW. Rund um die Uhr auf zwei eigenen Frequenzen, 91,7 und 104,0. Und für dieses Hamburg-Programm gibt es unter anderem eine exklusive Sendung, die nur da läuft und im begleitenden zusätzlichen Webstream, die heißt das Stadtmagazin. Und da laden wir Montag, Mittwoch, Freitag zwischen 7 und 9 und 19 und 21 Uhr Hamburger Kulturschaffende im weiteren Sinne ein. Also das sind dann RegisseurInnen, SchauspielerInnen oder auch neulich war ein Perückenmacher da zum Beispiel und so. Und das sind dann Interviewsendungen, wo Leute zu Wort kommen, die nicht in erster Linie Musik machen, sondern anders irgendwie. Und dann läuft dazu und dazwischen zwar Musik, wie wir sie hier gut finden, aber wir machen uns inhaltlich auf und das steht dem Sender, glaube ich, sehr gut zu Gesicht und die moderiere ich einmal die Woche.
Von der Hörerinnenschaft, sind das mehr junge Leute, die euch hören oder ältere?
Ja, also der Anspruch war mal, da keine Altersbeschränkungen zu haben. Wir sind ja auch keine Marketing-erfahrenen Leute gewesen, sondern Journalisten und Musikliebhaber. Und insofern habe ich gesagt, ja, wer soll das hören? Boah, jeder zwischen 15 und 75, der sich irgendwie für solche Themen Musik und Kultur interessiert. Das ist die längere Antwort vielleicht auf deine Frage, kurz gesagt. Also es ist ein älteres Publikum, als man erwarten würde. Also ich würde sagen, im Schnitt vielleicht Ende 30 oder so. Also es sind viele dabei, die über 50, weit über 50 sind. Und wir bemessen das aus den Direktkontakten zu Hörerinnen und Hörern, aber auch durch Umfragen, die wir vor langer Zeit mal gemacht haben. Also es gibt, es startet so mit 18, aber das sind eher wenige und dann 25 bis 35 wird dann mehr und dann entsprechend immer mehr. Wobei wir jetzt auch Jugendsendungen ins Programm nehmen wollen, um genau die noch jüngeren Hörerinnen auch zu kriegen, hoffentlich.
Das ist es eben, ne? Formatradio ist natürlich stark statistikgetrieben, sage ich mal. Da geht es natürlich um Geld und da wird genau geschaut, marketingtechnisch, was bringt HörerInnen, was nicht. Und was nicht HörerInnen bringt, fliegt, denke ich, raus. Wie ist der Erfolgsdruck bei euch und wie wichtig ist inzwischen Marketing, um da eine breite HörerInnenschaft zu erreichen? Ne?
Mhm. Also ich glaube tatsächlich, dass für Formatradio in der Regel, dass die ausschließliche Motivation ist, das Programm zu machen. Also, und das ist ja auch legitim. Man will Geld verdienen und stellt sein Programm darauf aus, richtet es danach aus, überlegt sich, ah, was fehlt in dieser Stadt? Gibt es vielleicht noch Schlager, Sender noch nicht, dann machen wir Schlager. Und was dann da musikalisch läuft, ist eben auch nur Statistik erhoben und wird abgefragt. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Inwiefern könnt ihr euch unterscheiden oder inwiefern könnt ihr euch freispielen von diesen Zwängen, die ihr ja vielleicht inzwischen, ihr wächst, auch fühlt?
Ja, ja, und inwiefern ist Marketing jetzt wichtiger als am Anfang, hast du gefragt, genau. Also ich glaube, um diesen Sender relevant zu belassen, müssen wir unseren inhaltlichen Zielen treu bleiben. Wenn wir jetzt versuchen würden, irgendwie stromlinienförmig zu werden, um mehr Hörerinnen zu kriegen, dann wäre das unglaubwürdig. Zumal Byte FM sich durch Fördermitgliedschaften finanziert in erster Linie. Also durch Leute, die das gut finden, was wir machen. Hm. Die geben uns Geld dafür, dass sie unser Archiv nutzen können zum Beispiel, aber die geben uns auch Geld, weil sie diese Idee gut finden und mittragen wollen. Nichtsdestotrotz will man natürlich Hörerinnen und Hörer erreichen. Und Teil unseres Marketingkonzepts, wenn du so willst, ist auch jetzt auf UKW überhaupt auszustrahlen. Das ist mit Geld verbunden, das kostet Geld, diese Frequenzen zu bespielen. Und in Berlin senden wir seit einiger Zeit auf DAB+, zum Beispiel auch in Hamburg auch auf DAB+. Das kostet alles Geld, diese Verbreitung. Und unser Kalkül ist, dass Leute, die Byte FM vorher vielleicht nicht kannten, weil wir da, als wir noch ausschließlich im Netz operierten, primär von Leuten erreicht wurden, die wussten, es gibt uns, die uns vielleicht bei einem Musikfestival gesehen haben, aha, präsentiert von Byte FM, schalte ich mal ein. Und das war dann also ein Klientel, was uns ja, ein sehr musiknahes Klientel, sag ich mal. Und durch unsere neuen Verbreitungswege glaube ich, dass wir Leute erreichen, die uns zufällig finden und dann hängen bleiben, so hoffen wir, und sich begeistern lassen, was wir machen, und dann mittelfristig auch Fördermitglied werden.
Es wird ja immer wieder diskutiert, wie wichtig ist eigentlich so dieses normale, lineare Radioprogramm. Denn was ihr macht im Internet, ist ja schon, bedient ja so, denke ich, schon diesen Zeitgeist, das ist on demand da, ich kann es hören, wann ich es möchte, und kann mir, wenn ich Freund dieses Hauses bin, ja auch das Archiv irgendwie rausholen und die Sendung rauspicken, die ich dann nochmal hören möchte. Lineares Radio funktioniert ja anders, da muss ich nehmen, was gerade kommt. Und es wird ja schon viel diskutiert, ob das überhaupt noch die Zukunft ist. Und du glaubst, das ist für euch im Gegenteil sogar eine Chance?
Ja, also ich glaube, dass lineares Radio ganz wichtig ist und auch an Attraktivität nicht verliert. Also was wir als Webradio gemacht haben, ist ja zum einen genau das, ein lineares Radio, ein Programm, was einfach durchlief und was man eingeschaltet hat. Und wir können dann als Programmmacher sehen, auch wie sich die Einschaltkurve vielleicht im Laufe des Tages entwickelt. Und wer, du hast es eben gesagt, Fördermitglied ist, Freundin oder Freund von BadFM, hat Zugriff aufs Archiv. Aber das Lineare ist der primäre Nutzungsweg für die Leute, nach wie vor. Also auch Fördermitglieder hören linear. Und ich glaube tatsächlich, dass das Radio in der Küche beim Kartoffelschälen oder in der Dusche oder im allerschönsten Fall natürlich, wenn jemand auf dem Sofa sitzt und Radio hört. Aber ehrlicherweise, diese Hörsituation ist so der Traum eines jeden Radiomachers, und die halte ich tatsächlich für nicht unbedingt die häufigste. Aber im Auto natürlich ist Radio ideal. Und wenn ich aufstehe, das war deine Eingangsfrage, also ich erzählte von der Magen-Darm-Grippe, die heute so ein bisschen den Spaß verdorben hat, aber normal höre ich natürlich Radio, und ich höre, wenn du mich fragst, welche Sender ich höre, höre ich natürlich BadFM, ist klar, mein Sender, aber ich höre auch den Deutschlandfunk und bin dann, wenn ich Deutschlandfunk höre, up to date, was in der Welt los ist, und das bin das auch ohne zu suchen. Empfinde das auch ehrlich gesagt in den letzten Monaten vermehrt wohltuend einfach, nicht durch mein Handy zu skippen, was ist jetzt passiert da und was ist da und den Artikel noch, sondern ich höre mir einfach an, was da fundiert aufbereitet wird, und empfinde es als Segen. Und je schneller unsere Zeit wird, desto mehr, glaube ich, wird für ein bestimmtes Klientel das Interesse daran bleiben.
Ich persönlich habe ja meine journalistische Ausbildung in einer Magazinredaktion begonnen. Das heißt, ich komme aus diesem Printbereich, bin jetzt in so mit der Podcast-Geschichte in so einem Mischbereich, lerne darüber, aber viele Radioleute kennen. Und merke immer, diese Radiojournalisten, die sind wirklich leidenschaftsgetrieben für dieses Medium. Wenn ich dir zuhöre, habe ich auch das Gefühl, da steckt ganz viel Liebe für dieses Format Radio drin, oder?
Absolut, absolut. Ich finde es traumhaft, nach wie vor. Radio hören ist, also die Momente, also ich spreche jetzt eben vom Deutschlandfunk, das ist emotional auf einer anderen Ebene in der Regel, weil es politischer Journalismus ist, der einen dann berührt, wenn die Meldungen schrecklich sind zum Beispiel. Aber musikjournalistisches Radio, ja, ich liebe es. Ich habe es geliebt als 12-Jähriger, als ich anfing, mit meiner Mutter Musikradio zu hören, die immer Musikradio hörte. Und dann war ich dabei und wurde dann selbst zum Fan und hörte in meinem Zimmer Musiksendungen. Und wenn eine Moderatorin in der Lage war, mir nicht nur Musik nahezubringen, sondern ihr Gefühl zu der Musik vielleicht oder eine Story, das fand ich immer als total beglückend. Aber natürlich Horizont erweitern sowieso. Ne? Und Musik war ja meine andere Leidenschaft. Und Musik hören im Radio, wenn das Programm gut ist. Ja, ich liebe es. Und ich, ja, jetzt nach wie vor ein fantastisches Medium. Und diese Echtzeit, die Vorstellung, da sitzt jemand jetzt, der mit mir seine Platten hört und mir was erzählt, was ich vorher nicht wusste. Toll.
Aber wie ist dein persönlicher Weg? Bist du zielgerichtet reingegangen in den Radiobereich als Journalist und dann zielgerichtet auch in den Musikjournalismus, oder gab es da Umwege?
Nee, es gab, also das hat mir, glaube ich, in gewisser Weise, auch wenn der Weg bisweilen steinig war, aber in gewisser Weise hat es mir erleichtert, dass ich so klar war in diesem Berufswunsch, dass ich eigentlich nichts anderes gesehen habe und auch nichts anderes probiert habe, so wirklich. Vielleicht hätte ich auch nichts anderes gekonnt. Also ich glaube, dass die Musik und das vielleicht ein bisschen Bescheid wissen, mir auch dann geholfen hat, diese journalistischen Fähigkeiten zu erlangen im Vermitteln davon. Also ich wollte als leidenschaftlicher Musikradiohörer ein Praktikum machen beim NDR, kriegte, glaube ich, damals eine Absage kriegte ich wohl, aber bekam kein Praktikum und fing dann an zu studieren in Freiburg und wollte eigentlich zum NDR, weil da liefen Sendungen, die ich toll fand. Musik für junge Leute hieß so eine Sendung und Nachtclub hieß auch eine, die ich toll fand. Und da wollte ich hin. Ich kannte so vom Hören diese Moderatoren und fand die super und das wollte ich machen. Und dann gab es in Freiburg so ein Bürgerradio, bei dem ich dann die Chance hatte, umsonst natürlich, aber das war auch okay, Sendungen zu machen. Und ich dachte, ich habe das ganz gut gemacht. Neulich habe ich mal wieder so alte Kassetten angehört und konnte es überhaupt nicht ertragen. Es war ganz furchtbar und prätentiös und schrecklich und ich hätte bei Byte FM keine Chance gehabt damals. Aber das wollte ich und dann durfte ich da die Musikredaktion in diesem kleinen Laden mitleiten und bin dann nach Amerika gegangen, habe da College Radio gemacht wollte einfach nur das. Und danach kam ich wieder im 92, glaube ich, 94 kam ich aus den USA wieder und wollte dann das versuchen zu professionalisieren, während ich das Studium abgeschlossen habe und habe dann in einem Plattenladen gejobbt. Und das war so ein, fand ich auch schon ein toller Laden, weil er ganz viele alte Platten hatte und Klassik gab es da auch und Jazz, also das ganze Spektrum. Und es gab unten im Keller eine Plattenwaschmaschine und das war so eine Sammelfundgrube. Und da gab es einen Punkt, wo ich glaubte, dass man, wenn man im Radio ein Berufsleben machen möchte, dass man sich oder dass ich mich hätte verändern müssen, was meine Ansprüche betrifft, an musikjournalistische Themen. Ich hatte mal so ein Gespräch, das deutete darauf hin. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich das mit dem Plattenladen auf Ernst. Aber habe währenddessen dann im Radio weitergemacht und konnte das dann eben doch professionalisieren, ohne meine Ideale zu verraten. Also ich habe nie was anderes gesehen. Und das war... Schnack dich zu, ne?
Nein, erzähl weiter. Ich höre gebannt zu. Ich bin auch ein bisschen neidisch, weil es so toll klingt, wenn jemand seinen Weg so gehen kann. Also es klingt so fluffig fast.
Ich sollte ja die Chance, Podcast, also ich freue mich hier mit dir zu sprechen und ich sollte die Chance viel mehr nutzen, mit dir zu sprechen und nicht diese ganzen Monologe zu halten. Aber,
aber du bist derjenige, der hier erzählen muss.
Stimmt. Also fluffig, ja, in gewisser Weise ja. Also das war auch anstrengend, aber irgendwie war es fluffig, weil es so klar war. Mhm. Und ich bin da irgendwie dankbar für und weil es war so gesehen einfach. Ich musste das nicht in Frage stellen und ich wollte immer das. Und heute denke ich manchmal, ja, vielleicht habe ich auch vieles nicht gesehen, was auch hätte sein können. Also ich glaube, das alles wäre nicht passiert. Also ich musste da sehr dranbleiben natürlich auch, um diese Sendung dann zu kriegen bei öffentlich-rechtlichen Sendern. Ne? Und beim NDR dann eine Sendung zu kriegen. Da musste man dann schon das auch wollen und auch... Also ich habe da einen sehr wertgeschätzten Redakteur, den habe ich verehrt. Und ich hatte totale Manschetten vor dem. Und da dann anzurufen, darf ich nochmal für ein Gespräch vorbeikommen? Das waren schon auch Kraftakte so.
Ja.
Aber es war in der Sache klar, ich will das. Ja.
Ich habe für dieses Magazin der Hamburger auch Peter Urban interviewen dürfen. Ich war tatsächlich aufgeregt vor diesem Gespräch. Und als ich diese Stimme gehört habe, war das wie nach Hause kommen. Das ist total absurd, ja. Aber irgendwie schön.
Ja, also Peter ist da natürlich auch mit seiner Stimme sehr greifbar. Das war übrigens einer derer, die ich damals als junger, ganz junger Hörer, so mit 13, 14, dem habe ich auch einen Hörerbrief geschrieben, weiß ich noch. Und der NDR machte damals so eine Sache, ich weiß nicht, Hörfest oder so, die sind irgendwie mit so Newcomer-Bands auch nach Hannover in die Stadt gekommen, in der ich mit meinen Eltern lebte und da habe ich ihm geschrieben, wenn du da bist, dann bin ich auch da und vielleicht gibt es einen Moment, sich kennenzulernen. Der reagierte darauf dann nicht. Ne? Später wurde er dann mein Chef, aber kriegte wahrscheinlich viel Fanpost. Aber da wollte ich also mit, weiß nicht, 14, 15 wollte ich eigentlich den Kontakt schon machen. Hat nicht geklappt. Aber Urban, ja, klar.
Ja, das ist auf jeden Fall einer der Namen. Ne?
Warst du bei ihm zu Hause?
Nein. Aber NDR, immerhin beim NDR, den heiligen Hallen des NDR, wo man tatsächlich Punkt 12 zum Mittagessen geht. Das fand ich sehr, sehr interessant, dass die Uhr da noch so tickt.
Nicht als freier Mitarbeiter, kann ich dir sagen. Aber
ja, wahrscheinlich. Das kann sehr, sehr gut sein. Ich habe Kollegen, die im Musikbereich arbeiten, immer als ein bisschen nerdig empfunden. Vielleicht, viele von uns kennen vielleicht auch den Film High Fidelity. Du sagtest gerade eben, du hast in einem Plattenladen gearbeitet. In diesen richtigen alteingesessenen Plattenläden, die es ja gar nicht mehr so viel gibt leider, aber in denen arbeiten ja auch immer sehr, ja, ich sag mal, Menschen mit Sendungsbewusstsein. So.
Ja, das weiß ich nicht genau. Oftmals ja nicht. Die wollen ja einfach das geil finden, was sie toll finden und teilen es auch gar nicht mit, sondern sind in der Tat so nerdig mit ihrem Kram zusammen zugange.
Stimmt, so kann man das auch sehen, da hast du recht. Ist das in so Redaktionen auch so? Würdest du dich als Nerd bezeichnen?
Ich glaube, ich bin kein Nerd. Und der Plattenladen, den wir da gemacht haben, der war vielleicht so von außen nerdy, aber wir versuchten eigentlich, das aufzubrechen. Und ich, diese Haltung von wegen, du weißt nicht und ich weiß und das ist ja blöd, was du gut findest, finde ich total blöd. Und ich finde das auch für unseren Sender überhaupt nicht angemessen. Also wir sind wahrscheinlich, sind wir irgendwie, wirken wir auch mal nerdy, aber ich wünsche mir eigentlich von dem Programm, dass es so anspruchsvoll ist oder so auch anspruchslos mal, aber so gut ist eben in der Auswahl, wie es sein will, aber man Leuten immer den Zugang ermöglicht. Und ich glaube, das ist ja, was ein Nerd eigentlich nicht so kann. Ne? Der ist so in seinem Dingens und kriegt den anderen nicht dafür begeistert. Und wenn eine Moderatorin oder ein Moderator zu nerdy sind, dann ist es, also ich glaube, man muss ein Verständnis dafür haben, dass da jemand ist, der das hören will. Soll und mag, im besten Fall.
Ich meine, du bist dann ja ins Unternehmertum im Grunde gegangen, ne? Vom freien Solo-Selbstständigen, das ist ja auch schon Unternehmer, aber für so einen richtigen Betrieb verantwortlich zu sein, das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Hattest du jemals Schiss?
Ja, ich hatte vor allen Dingen keine Ahnung. und auch zunächst mal keine Ahnung, wovor ich überall hätte Schiss haben können. Aber ich hatte zwei ganz tolle, und habe die nach wie vor an meiner Seite, zwei Schulfreunde. Ja. Klaus und Günther Pilz, mit denen bin ich zur Schule gegangen. Zwillingsbrüder, der eine ist Steuerberater, der andere ist Rechtsanwalt. Und die haben also einen total anderen Hintergrund als ich. Ne? Also die sind musikalisch auf einer anderen Wellenlänge auch und interessieren sich auch nicht primär für Musik. Aber ich konnte sie irgendwie für dieses Projekt begeistern. Wollte das ursprünglich gar nicht. Ich wollte sie nur als Ratgeber haben. Und die sind dann eingestiegen in die Firma. Und immer wenn es, und das ist natürlich bei so einem Unternehmen dann sehr oft der Fall, steuerliche, also betriebliche Fragen gibt, sind die beiden ansprechbar und wissen die Lösung. Oder juristische Fragen, und das gibt es nun auch hin und wieder mal, dass es dann wichtig ist, einen Anwalt an Bord zu haben. Also ohne die beiden wäre es schwierig gewesen. Aber die Frage ist, habe ich da Schiss davor? Ja, klar, total. Also inzwischen hat sich auch mein Blick auf all das verändert. Ich finde das jetzt mit bald Mitte 50 eine totale Bereicherung. Ne? Also wenn ich jetzt in Anführungsstrichen nur Musikjournalist wäre, wie ich es vor 15 Jahren war, ja, dann fände ich das auch toll. Aber diesen Tellerrand auch überblicken zu können und ja, zu wissen, wie es ist, eine UKW-Frequenz zu erwerben und zu wissen auch, wie es ist, ja, mit MitarbeiterInnen zu tun zu haben und so. Ich find's toll, totales Geschenk. Aber nicht geplant in der Form. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht, an all das.
Wenn ich unterwegs bin, höre ich ganz oft diesen Satz: Es wird ja heute keine gute Musik mehr gemacht. So, Gitarre ist tot und überhaupt, es wird keine gute Musik mehr gemacht. Das klingt ja alles gleich. Was sagst du dazu?
Nee. das sagen alte Leute, die nicht mehr hören, was gemacht wird.
Menschen Mitte 40. Vielleicht ja, sind sie manchmal alt im Kopf, aber
ja,
dennoch.
Ja, genau. Also ich habe das bewusst so gesagt. Also, nee, Das ist nicht so. Es entsteht mehr Musik denn je und man muss danach suchen natürlich und das ist auch vielleicht ermüdend und das muss auch nicht jeder machen, aber und das Einfachste ist natürlich, und da das habe ich auch, ne, dass man sich an Sachen festhält, die man mit 17 super fand und dann, dann hole ich wieder meine Cocteau-Twins-Platte, aber und die berührt mich dann meinetwegen, wobei das ist ein anderes Berühren eigentlich, weil das ist dann in Wahrheit eher Nostalgie. Und, und Musik ist ja viel mehr als Entertainment. Und dazu ist es auch wichtig, dass Musik neu ist und sich auf das bezieht, was heute nicht nur musikalisch, sondern auch politisch und gesellschaftlich passiert. Also man muss das nicht interessant finden, aber wenn man sich dem öffnet, dann ist es ein nimmer endender Fluss an tollen Dingen, die man natürlich suchen muss. Und wenn man sich die Zeit sparen möchte, macht man einfach unseren Sender an und hört dann das Tropeninstitut und es gibt fantastische neue und alte Musik aus Lateinamerika meinetwegen. Und dann hört man Elektro Royal und hört Elektro und Techno aus Deutschland und dem Rest der Welt. Und dann gibt es das Magazin, wo man Studiogäste hat, die dann sehr wohl Gitarre spielen natürlich. Und meinetwegen auch mal genauso klingen wie vor 60 Jahren, aber trotzdem auch damit berühren, weil sie eine neue Geschichte erzählen. Also nein, es ist nicht so. Es ist nicht so. Wer das sagt, und das muss auch niemand interessant finden, aber wer es sagt, der setzt sich nicht damit auseinander.
Hast du manchmal das Gefühl, der Tag müsste länger sein, um all diese Musik auch zu hören, die da reinkommt?
Total.
Da muss doch ein Druck sein bei dir, ein innerer.
Ja, total, total. Da, ich habe darunter auch total gelitten und meine erste Radiohörzeit war auch richtig stressig, weil ich die guten Sendungen in Hannover dann vom WDR und NDR dann irgendwie die liefen dann nacheinander und dann musste ich so ganzen die Stundenuhr da abarbeiten, um diese Songs auch und die Sendungen zu hören, ja. Und das ist bei Musik genauso. Ich habe im Moment so ein bisschen aufgegeben, das alles selbst finden zu wollen und höre dann tatsächlich auch Byte FM und lasse andere dann auch suchen und bilde in meinen Sendungen dann auch ab, was ich hier kennengelernt habe und suche maßvoller als früher. Früher habe ich wirklich dann auch den ganzen Tag neues Zeug gehört, um alles zu kennen. Und das schaffe ich jetzt gar nicht mehr.
Nochmal zusammengefasst, für die, die euch finden möchten, die können euch natürlich weiter im Internet finden. Sie finden euch aber auch auf Frequenzen.
Genau, in Hamburg auf der Frequenz 91,7 und der Frequenz 104,0. Das sind also zwei, auf denen dasselbe Programm läuft. Die Medienanstalt hat die beiden Frequenzen gemeinsam ausgeschrieben, mit beiden Frequenzen also die Stadt mehr oder weniger komplett zu erreichen. Das heißt, im Osten ist dann die 91,7 stärker und im Westen ist die 104,0 stärker. Oder man hört uns über DAB in Hamburg. Und wenn Hörerinnen des Podcasts in Berlin sitzen, da sind wir auch über DAB Plus rund um die Uhr mit unserem Programm und im Web natürlich.
Wunderbar. Ich danke dir für dieses Gespräch.
Vielen Dank, Regina. Hat Spaß gemacht.
Na, Lust aufs Radio hören bekommen? Wenn ihr den Sender unterstützen möchtet, könnt ihr das übrigens ab 60 Euro im Jahr tun. Im kommenden Jahr, im Januar 2023, feiert Byte FM übrigens seinen 15. Geburtstag. Ich könnte mir vorstellen, das wird eine gute Party mit kuratierter Playlist. Byte FM findet ihr im Netz unter www.byte.fm. Ich kann euch auch einen Blick in den Blog empfehlen. Dort findet ihr zum Beispiel Informationen über neue Alben, Interviews, Bands und Konzerte und ihr könnt den Byte FM Newsletter abonnieren, wenn ihr mögt. Stichwort Newsletter. Den hat der Hamburger natürlich auch. Ihr könnt ihn ganz easy unter www.derhamburger.info abonnieren. Dort findet ihr zudem alle Infos zum Magazin, ausgewählte Artikel, Fotos und natürlich alle Folgen vom Hamburger Podcast inklusive Shownotes mit allen Links und weiterführenden Informationen zu den einzelnen Folgen. Und jetzt? Zeit fürs Schlusswort. Danke an Ruben Jonas Schnell, an Stefan Enrichkeit, der die Postproduktion dieser Podcast-Reihe übernimmt, an Laura Matamoros, die den Podcast auf die Homepage unseres Magazins bringt und die Cover layoutet, an Jan Nordhoff, der die Story in hinreißenden Bildern festgehalten hat und an das gesamte Hamburger Team für immer neue Ideen und Stories. Der Hamburger Podcast erscheint immer am 15. eines Monats. Kulinarisch Interessierten empfehle ich den Podcast Food Talker von meinem Kollegen Boris Rogosch, der immer am Monatsende erscheint. Ach ja, Die nächste Ausgabe vom Hamburger könnt ihr druckfrisch ab dem 4. August am Kiosk ergattern. Mein Tipp, am besten abonniert ihr den. Dann kommt der ganz automatisch zu euch nach Hause. So, bevor ich mich jetzt mit einem riesen Dankeschön fürs Zuhören von euch verabschiede, hätte ich noch eine Bitte. Wenn euch der Podcast gefallen hat, folgt ihm auf den gängigen Kanälen, empfehlt ihn euren Freunden und schenkt uns auf Apple Podcasts und Spotify ein paar positive Worte als Bewertung. Das würde uns riesig freuen. Ahoi, wir hören uns.